Ines, ich glaube, du
soll
bist
ich mal
dran.
Weitermachen?
Ja.
Genau. Also jetzt haben wir ja etwas Seltenes, noch etwas Seltenes. Kommt mal was zu dem, was mega häufig ist. Oder? Und auch wieder irgendwie sämtliche Klinikärzte, Ambulantenärzte, diverseste andere Leute, die im medizinischen Bereich arbeiten, mit betrifft. So, ich habe wieder zwei Fallbeispiele mitgebracht. Also ihr dürft, die müsst ihr euch so ein bisschen merken, weil am Ende greifen wir die nochmal wieder auf. Fallbeispiel Nummer 1. Eine 21-jährige junge Frau kommt in die Notaufnahme. Sie gibt Brennen beim Wasserlassen an, muss täglich ungefähr 20 Mal nur so kleine Urinmengen lassen. Bei der Untersuchung gibt sie leichten Druckschmerz oberhalb der Symphyse, also in der Schambeinregion im Unterbauch an. Patient Nummer 1. Sonst keine wesentlichen Vorerkrankungen, Anamnese sonst leer. Fallbeispiel Nummer 2. Eine 84-jährige Altenheimbewohnerin wird nach einem Sturz in die Notaufnahme gebracht. Sie hat sich dabei eine subkapitale Humerusfraktur, also eine Oberarm-Kopffraktur zugezogen und soll operiert werden. Sonst geht es der Patientin gut, hat so ein paar normale Vorerkrankungen mit sich in der Anamnese, bisschen Bluthochdruck, nichts Wesentliches. Labor ist in Ordnung, milde Anämie, 11,2 Milligramm pro Deziliter, sonst ist sie unauffällig, hat halt die kaputte Schulter. Und wird operiert, wird stationär aufgenommen, soll eigentlich nach Hause und dann kommt irgendwie so ein Urinbefund hereingeflattert. Leukozyten plus, Bakterien plus plus, Erythrozyten keine und später kommt sogar eine Urinkultur. Da steht 10 hoch 3 koloniebildende Einheiten pro Milliliter E. coli nachgewiesen. So, jetzt warum diese Urinprobe gemacht wurde, kann wieder keiner sagen. Auf Nachfrage vernennt die Patientin jegliche Beschwerden und eigentlich sollte sie ins Pflegeheim zurückverlegt werden, aber braucht sie jetzt noch eine Antibiose? Also bei mir geht es heute um Harnwegsinfekte und ich beziehe mich da auf eine AWMF-Leitlinie, die ist leider schon seit fast 3 Monaten jetzt abgelaufen, aber soll wohl in der Überarbeitung sein, aber ich denke, die ist nicht minder aktuell. Eine Harnwegsinfektion ist eine Infektion der Harnwege mit einem passenden Erreger mit bestehender Symptomatik. Das muss immer zusammenliegen, damit da überhaupt eine Infektion vorliegt. Und dann gibt es diverseste Einteilungen, wie ich die Harnwegsinfektion einteilen kann. Es gibt unkompliziert und komplizierte Harnwegsinfekte. Wer hat denn einen unkomplizierten Harnwegsinfekt? Was ist das für ein Patient? Könnt ihr da irgendwas zu sagen?
Junge Zum Beispiel. Frau.
Was muss da vorliegen irgendwie, damit die jetzt nicht kompliziert wird?
Die hat kein Fieber.
Ja, um Symptomatik geht es noch gar
und
nicht so richtig.
Der geht's. Ach so.
Sondern die muss irgendwie anatomisch funktionierenden Harntrakt haben, keine Nierenfunktionsstörung, Begleiterkrankung oder ähnliches. Und die darf zwar auch einen Diabetes haben, aber der muss einen stabilen Stoffwechsel haben. Wer gehört denn jetzt zu den komplizierten Harnwegsinfekten? Das ist eigentlich
Männer?
Von vornherein. Wisst ihr auch warum?
Weil der Weg von außen bis in die Blase
ja,
doch einfach
aber das
länger
ja
ist
eigentlich
und deswegen das Risiko geringer, oder?
Wurst irgendwie, ich meine, kannst du beide behandeln irgendwie, warum, Torben, wenn du jetzt einen Harnwegsinfekt hättest, warum wäre das bei dir kompliziert?
Warum es für mich kompliziert wäre, weil
ja,
es extrem unangenehm wäre.
Du würdest zum Beispiel ziemlich länger Antibiotika kriegen, als wenn wir
weil's,
zum Beispiel
ich meine, weil es auf eine Harnabflussstörung hindeutet, wenn ich einen kriege.
Ja, kann sein, aber vor allen Dingen, weil auch zum Beispiel Prostata und Nebenhoden mit betroffen sein kann. Und wenn da in dieses parenchyme Organ, das da mit reingeht, brauchst du deutlich länger und kriegst halt teilweise auch andere Antibiotika.
Okay.
Also irgendwelche anatomische funktionellen Veränderungen, Nierensteine, Divertikel, neurogene Blasenstörungen, Harnwegsobstruktion, das hattet ihr ja schon gesagt, ne?
Dauerkatheter ist auch immer kompliziert.
Ja, genau. Einliegende Fremdkörper, Zustand nach Operationen in diesem ganzen Bereich und fehlende Immunkompetenz und Besiedlung mit multiresistenten Erregern. Also Torben, du wärst zwischen dem schlecht eingestellten Diabetes den Immunkompromittierten wärst du dazwischen als Mann. Sorry, es tut mir leid, aber dementsprechend muss man da halt schon ein bisschen für aufpassen und dementsprechend gibt es da auch unterschiedliche Empfehlungen, also für den unkomplizierten Harnwegsinfekt und komplizierten Harnwegsinfekt. Also es kann natürlich sein, dass sowas häufiger auftaucht, also über gleich 2 symptomatische Episoden mit bakterieller Zystitis mit nachgewiesenen Erreger innerhalb von 6 Monaten oder 3-mal Episoden in einem Jahr, dann spreche ich für einen rezidivierenden Harnwegsinfekt. Es gibt ein paar arme PatientInnen, die das auch betrifft. Und dementsprechend gibt es auch andere Empfehlungen sozusagen für den Bereich. Dann, worum es mir warum ich das eigentlich heute hier mache, ist die asymptomatische Bakteriurie. Also das ist Bakterien im Urin, aber keine Infektion, keine Symptome. Und das ist so das, was mir im Klinikalter immer so ein bisschen Alltag so ein bisschen sauer aufstößt. Das ist, dass die ständig Antibiotika reingetüncht kriegen und die eigentlich gar nicht benötigen würden. Und nur weil da jetzt so ein Befund gekommen ist, hat er nicht diesen Behandlungszwang. Sondern also man muss sich da schon
Stichwort,
mehr Gedanken
machen.
Das
Stichwort, was ich dazu abgeben möchte, ohne irgendwas von dir gelesen zu haben, ist 10 hoch 6.
Kommen wir gleich noch zu. Kommen wir noch ein bisschen.
Okay.
Gibt es auch sogar in der Leitlinie noch ein paar andere Zahlen dazu tatsächlich. Aber der war eigentlich auch der, den ich im Hinterkopf hatte, bevor ich das jetzt hier vorbereitet hatte. Ne?
Mist, das ist falsch.
Dezent. Es ist so, nein, es ist ja noch logisch. Also das wäre auch meine Behandlungsschwelle gewesen tatsächlich. Nein, asymptomatische Bakteriurie, man muss einmal weg davon sein, dass irgendwie die Blase auf irgendeine Art und Weise steril ist. Das vermutet man immer nur, weil man ja zum Beispiel ganz viele Negativbefunde zum Beispiel auch wieder kriegt, aber da ist einfach nur die Nachweisgrenze nicht da. Wenn man dann noch weiter guckt, eine PCR macht und unter quasi 1000 Bakterien pro Sichtfeld da sozusagen nachweist, ist sehr wohl da eine Bakterie auch mal drin, muss man einfach so sagen. Dementsprechend, und das ist nichts Abnormales. Dann unterteilt man noch in obere Harnwegsinfektion, die Pyelonephritis, also Nierenbeckenentzündung, und die untere Harnwegsinfektion, was dann halt die Zystitis und Urethritis, also die Harnröhren- und die Blasenentzündung ist. Ist sehr, sehr häufig. Tatsächlich im Alter von unter 6 Monaten sind es eher männliche Säuglinge, die das eher betrifft. Danach holen die Frauen wieder auf, also weibliche Säuglinge und Mädchen haben den Überhang aufgrund der kurzen Harnwege. Kinder mit Fieber, da sind es ungefähr 6-8%, die beim Kinderarzt vorstellig werden, haben einen Harnwegsinfekt, der auch behandelt werden muss. So, jetzt, was mir bis auch zur Vorbereitung nicht bekannt war, was ist denn der größte Risikofaktor, dass ein Kind einen Harnwegsinfekt kriegt? Torben, du hast Kinder, weißt du es? Ich habe immer gedacht, irgendwas angeborene Anomalie oder irgendwas ähnliches.
Nee, ich würde sagen, falsche Hygiene.
Ja, ist auch ein ganz hoher, aber tatsächlich Verstopfung. Also wenn die nicht richtig, wenn der ganze Enddarm oder ähnliches voll ist mit Stuhl und die das nicht richtig loswerden, kriegen sie das Wasser auch nicht richtig raus.
Ah, also, klar, natürlich. Ja,
das aber, ist.
Aber das Problem
ich wusste
haben meine
es bis
Kinder
vor kurzem
nicht.
Auch nicht.
Aber schon gut.
Aber
das heißt rein das mechanisch.
Mechanischer Stopp und der ja gar nicht so unüblich ist, auch bei Kindern. Lass das Kind mal irgendwie zu viel Schokolade und eine Banane gegessen haben und schon funktioniert ja nichts mehr irgendwie. Da ist ein schöner Artikel, den verlinke ich auch noch von Don't Forget the Bubbles über Obstipation und den Zusammenhang mit Harnwegsinfekten. Fand ich sehr, sehr spannend. War mir vorher nicht bewusst. Den Kinderärzten wahrscheinlich schon. Also dementsprechend in der ambulanten Behandlung sind Harnwegsinfekte sehr, sehr häufig. Mehr als 50% der Frauen haben einmal in ihrem Leben Harnwegsinfekt, 12% der Frauen haben jedes Jahr einen. Dann die meisten Erreger sind halt der E. coli, 80% der Infektion ist dafür zuständig. Dann gibt es noch den Staphylococcus saprophyticus, das ist so ein typischer, Klebsiellen, Proteus, Enterobacter, Pseudomonas und Chlamydien. Asymptomatische Bakterien finde ich zum Beispiel bei 20-50% der Bewohnerinnen von Altenheimen und dementsprechend relativ normal und kein Behandlungszwang, solange keine Symptome vorliegen und ein paar Ausnahmen kommen wir gleich noch zu. Wenn ich einen Patienten habe oder eine Patientin, die zu mir in die Notaufnahme oder in die Praxis kommt, frage ich, wie ist die Miktion, wie häufig, Schmerzen, Urinfluss, Harndrang, Urin, wie sieht er aus, Farbe, Geruch, Schaum, Begleitsymptome, Fieber, Schüttelfrost, Rücken, Flankenschmerzen, ob irgendwelche Voroperationen da schon mal stattgefunden haben, irgendwelche Anomalien bekannt sind, zurückliegende Harnwegsinfekte und mit Antibiotikatherapien. Gerade wenn zum Beispiel häufiger jemand Antibiosen gekriegt hatte, kann natürlich auch eher mal eine Resistenz vorliegen. Symptome. Da gibt es so ein paar Begriffe, die ich auch mal wieder ein bisschen durcheinander gewurschtelt habe, seit ich sie das nicht mehr so häufig benutzt habe. Eine Dysurie ist eine verschwerte Blasenentleerung. Dann gibt es so ein paar, das ist so ein allgemeiner Überbegriff über alles, was irgendwie pathologisch sein kann mit der Blasenentleerung. Die untere Harnwegsinfektion, also alles, was so mit Blasen- und Harnröhrenentzündung zu tun hat. Algurie, Schmerzen beim Wasserlassen. Pyurie, irgendwie Leukozyten drin, vielleicht so ein bisschen eitrig. Imperativer Harndrang, also na gut, erklärt sich schon von selber. Pollakis-Uri, wisst ihr das noch?
Ist das nicht, wenn man ungewöhnlich
genau,
häufig
häufiges Wasserlassen, häufiger Harndrang. Denn natürlich die Schmerzen oberhalb der Symphyse, Stranguri. Stranguri ist das Gefühl, immer was nach Wasser lassen zu müssen. Da waren ja auch alle schon wieder irgendwie so ein bisschen ferner Leben weg gewesen, die ganzen Begrifflichkeiten.
M2-Lernen
genau.
Und so.
Oberer Harnwegsinfekt, da habe ich tatsächlich eher Fieber, Flankenschmerzen, klopfschmerzhaftes Nierenlager und auch gerne, wenn es schlimmer geht, irgendwie mit Übelkeit und Erbrechen einher. Es gibt so ein paar Sachen, die sind nicht wirklich spezifisch dafür. Also zum Beispiel gerade, was ich immer gedacht hatte, so ein trüber oder stark riechender Urin gilt nicht als Diagnosekriterium für eine Harnwegsinfektion. Das mag aufgrund von Konzentration und Ernährung und Ähnliches sein, kann natürlich auch dabei sein, aber ist nicht pathognomonisch für eine Harnwegsinfektion. Früher war ich immer der Meinung, man kann den Harnwegsinfekt schon von der Tür aus diagnostizieren, aber mit dem ist es leider raus irgendwie. Auch zum Beispiel, wenn vaginale Beschwerden sind, Juckreiz, Ausfluss oder Ähnliches, immer an alternative Diagnosen denken, ist nicht typisch für einen Harnwegsinfekt, dementsprechend eher vielleicht gynäkologisch vorstellen lassen. Gerade bei älteren oder stark Vorerkrankten, zum Beispiel Patienten mit Diabetes oder Patienten irgendwie mit starken Vorerkrankungen, auch aus dem Pflegeheim, nicht so unbedingt typische Symptomatik. Schwäche, allgemeines Krankheitsgefühl, Bauchschmerzen bis so hin zu Bewusstseinsstörungen oder Delir. Jeder kennt ja diesen Patienten, wo man nicht genau weiß, was ihm fehlt. Ist immer diese AZ-Reduktion oder heißt da. Ist auch ganz gerne mal der Harnwegsinfekt hinter. Untersuchungen machen wir natürlich, wir untersuchen das Abdomen und gucken nach Kopfschmerzen im Rücken- und Nierenlager. Und bei den meisten Patienten machen wir es ja so, dass wir dann eine Urinuntersuchung machen, ist aber auch nicht in allen Fällen nötig. Also selbst die Leitlinie schreibt vor, kommt eine Patientin zum passenden, ja, passend sozusagen mit der Diagnose, mit dem gewissen Risiko, können wir auch so eine Antibiose verschreiben, ohne einen Urinstix gemacht zu haben. Aber die Symptomatik muss passen. Und dafür hilft uns ein Fragebogen tatsächlich. Wir haben auch einen Fragebogen hier in dieser Dingens. Das ist der ACSS-Fragebogen, der Acute Cystitis Symptom Score. Den habe ich auch mal verlinkt. Der ist wirklich ganz, ganz praktisch. Und wenn man sich nicht ganz eindeutig sicher ist oder Patienten vielleicht noch ein bisschen aufhalten möchte, weil die Urindiagnostik vielleicht auch noch so ein bisschen, da können wir den ausfüllen lassen und der sagt uns ziemlich spezifisch, ob eher eine Harnwegsinfekt oder eher von der Symptomatik was anderes vorliegt. Sehr, sehr praktisch.
Witzig.
Und Patienten sind beschäftigt, das ist auch immer ganz gut, dann ist die Wartezeit nicht so lang für die. Also dann können wir den Urinsticks machen. Dafür brauchen wir am besten Mittelstrahlurin. Also der sollte unter aseptischen Bedingungen, also vorher Harnröhrenöffnung reinigen und diese ersten 20 Milliliter, die sollen in das Klo treffen und nicht das Gefäß. Oder halt ein Katheterurin. Da vorher natürlich Konnektorstelle desinfizieren oder am besten halt beim neu eingelegten Katheter entnehmen. Einmal Katheterisierung, nur in Ausnahmefällen, denn schon bei 1-2% der Patienten kriegen daraufhin einfach einen Harnwegsinfekt, weil du da einen katheterisiert hast. Ungünstig. Mal angenommen, die Urinprobe, die soll ja eigentlich ganz schnell ins Labor. Was mache ich mit der, wenn das jetzt nicht gleich weggeht? Was sollte ich am besten mit dem Urin machen?
Kühlen.
Kühlen. Im Gegensatz zu Liquor, den kommt der Urin in den Kühlschrank, weil dann einfach diese ganze Metabolismus dieses Urins ein bisschen zurückgestellt wird. Aber man kann natürlich auch präanalytische Fehler machen, aber wenn man sich mal nicht anders helfen kann und keiner das wegbringen kann, Kühlschrank. Dann kommt der Urinteststreifen rein, entweder macht man das selber oder im Labor sozusagen und kann nachweisen zum Beispiel, dass eine Leukozyturie da ist, das ist mit Hilfe der Leukozytenesterase. Nitrit, es gibt einige Bakterien, die Nitrat zu Nitrit umwandeln, aber auch ein negativer Nitrit-Test schließt eine Harnwegsinfektion aber auch nicht aus. Gerne ist der negativ bei Enterococcus-Spezies, bei Pseudomonas-Spezies und den Acetinobacter. Bei Leukozyturie und Bakteriurie kann die Anlage einer Urinkultur durchgeführt werden, aber Befunde liegen ja meistens erst so nach 2 Tagen vor. Das heißt, da ist die Therapie ja in den meisten Fällen schon begonnen, beziehungsweise sogar teilweise schon abgeschlossen. Also dementsprechend nicht in aller Fälle sinnvoll. Natürlich sinnvoll, wenn man einerseits seine lokale Resistenzsituation ermitteln möchte, wenn ich zum Beispiel Hausarzt in der Praxis bin und möchte gerne wissen, wie mein Kollektiv sozusagen, mit was die Harnwegsinfekte sozusagen so produziert werden. Oder wenn ich zum Beispiel jemanden habe mit rezidivierenden Harnwegsinfektionen oder einer komplizierten Harnwegsinfektion. Und natürlich bei Urosepsis, da schicken wir natürlich alles weg. So, jetzt kommen wir zu den Zahlen, die wir ja schon ein bisschen besprochen haben. Richtig spezifisch beim Katheter- und Mittelstreuerurin ab 10 hoch 5, also 100.000 koloniebildenden Einheiten pro Milliliter Urin, ist eine signifikante Bakteriurie. Aber auch wenn ich schon zwischen 10 hoch 2 bis 10 hoch 5 habe und habe die spezifische Symptomatik, die auf den Harnwegsinfekt hinweist und nicht so unspezifische Erreger, gilt das auch schon als Harnwegsinfektion gesichert. Dann gibt es natürlich die üblichen Nachweise. In den meisten Fällen kommt E. coli raus. Ne? Kannst du einmal kurz, also da mal einen Cut reinmachen, ich habe mich gerade vertüttelt. Aber auch bei symptomatischen Frauen spricht der Nachweis von E. coli im Mittelstrahlurin für einen Harnwegsinfekt, egal wie hoch die Erregerzahl oder ähnliches da vorliegen. Enterokokken oder Gruppe B-Streptokokken sind dagegen nicht prädiktiv. Kontamination, also viele Sachen sind ja auch einfach irgendwie reingeflogen oder klebten dann doch irgendwie vorne irgendwo an einer Harnöffnung und da ist eine Infektion nicht zu erwarten bei Coagulase-negativen Staphylokokken, Chorinie-Bakterien, Bacillus, vergrünende Streptokokken. Und wenn so mehr als zwei Bakterienspezies da drin sind, ist eine Verunreinigung wahrscheinlich. Und jeder kennt dieses Antibiogramm, was wir von dem Urin von jemandem zum Beispiel aus dem Altenheim kriegen, wo wirklich so zwei oder drei Bakterien drauf sind mit einem gruseligsten Resistenzspektrum, wo man sich gar nicht mehr ganz sicher ist, was man da geben würde, ist meistens tatsächlich eine Nebenkontamination. Habe ich den Hinweis auf einen oberen Harnwegsinfekt, also Zeichen einer Pyelonephritis, sollte man eine Sonographie machen, um halt die harnableitenden Wege sich noch einmal genau anzuschauen. Bei Kindern Untersuchungen haben wir noch Hypertonus, Wachstumsstörung und Obstipation, was wir ja einmal besprochen haben. Bei rezidivierenden Harnwegsinfektionen auch ruhig eine Sonographie, auch die Urinkultur anlegen. Und bei persistierender Hämaturie und ein E. coli-Nachweis gegebenenfalls sogar mal eine Zystoskopie. Das machen nicht wir, das machen dann die Urologen. In der Schwangerschaft kontrolliere ich sogar den Urin, nachdem ich die Antibiose gemacht habe, um zu gucken, dass die auch wirklich raus sind. Bei Männern, gerade wenn im Hinblick auf die Prostatitis und die Nebenhodenentzündung, zusätzlich eine rektale Untersuchung und auch eine Urinkultur. Bei den Therapien, Allgemeinmaßnahmen, Flüssigkeitszufuhr, bei einer unkomplizierten Zystitis, jetzt dürft ihr wieder mal einen Schätzwert abgeben, mal angenommen, ich gebe nichts, keine Antibiotika, keine Therapie, zu welcher Wahrscheinlichkeit ist das denn selbstlimitierend? Was würdet ihr so schätzen? Wie viel Prozent? Ja?
50%?
Ungefähr. Einfach mal raushauen. Es ist schon spät. Ja, genau. 30-50% sind selbstlimitierend. Das heißt, so ein Versuch ohne Antibiose, vielleicht mit ein bisschen NSAR dazu, eine Ibuprofen oder ähnliches, lohnt sich schon. Da natürlich ordentlich Flüssigkeitszufuhr. Aber man muss den Patienten aufklären. Ohne Antibiose erhöht sich die Rate der Pyelonephritis auf 2%. Vorher wären es 0,5 mit der Antibiose. Da muss man halt im Gespräch bleiben oder gegebenenfalls einen Schritt planen, vielleicht eventuell ein Rezept mitgeben oder eine Wiedervorstellung planen, wenn es nicht besser wird. Bei Blasenkatheterträgern gegebenenfalls entfernen oder Wechsel des DKs und dann kann ich mich an die Antibiose machen. Bei der unkomplizierten Zystitis möchte ich gerne eine Antibiose haben, die einen hohen Wirkspiegel im Urogenitaltrakt hat und nicht so viele Begleitnebenwirkungen und die Bioflora des restlichen Körpers zerstört. Also keine Breitbandantibiosen, möglichst orale Einnahme und anpassen an die lokale Resistenzsituation. Was wären so eure erste Wahlmedikamente, was ihr raushauen würdet?
Ich bin ja immer sehr krankenhausgeprägt, aber das, was ich für einen, den ich aufnehmen würde aufgrund des Harnwegsinfekts als erstes nehmen würde, wäre
Unacid. Sind jetzt unkompliziert. Unkompliziert, wir sind ganz einfach denkend. Ja, genau, das wäre das auch meine erste Wahl, Phosphomycine.
Ja.
Genau, Einmalgabe.
Das ist das, was man einmal geben muss, oder?
3000 Milligramm. Typische Sachen sind auch sowas wie Nitrofurantoin, das gibt es auch als Retard, also zwei unterschiedliche, Nitroxolin oder Pifmeticillinam, da wo ich immer nicht weiß, ob ich das richtig ausspreche oder nicht. Das Trimetoprin muss man gucken, es ist nur erste Wahl, wenn die Resistenzrate unter 20% sind. Aber was das Wichtigste ist, wo ich auch ganz froh bin, dass es nicht von euch kam, Kein Fluchinolon, weil ungefähr 30% der E. coli-Stämme im Krankenhaus und 14% im ambulanten Setting resistent sind. Auch die nicht erste Wahl-Medikamente schreibe ich euch in die Shownotes, in den kleinen Artikel mit rein. Kommt zu unkomplizierten Pyelonephritis, das heißt, ich habe jemanden mit Klopf- und Klopfschmerzen und Flankenschmerzen mit Fieber und dem geht es noch recht gut, kann ich den 5 bis 10 Tage mit Cefpodoxin da jetzt schon Ciprofloxacin oder Levofloxacin behandeln. Wenn es schwerer ist, das heißt, der erbricht und dem geht es ganz, ganz schlecht, auch mal stationäre Aufnahme und IV-Antibiose. Dann gehe ich an Cefotaxim, Ceftriaxon, Ciprofloxacin und Levofloxacin, wären die typischen Vertreter. Das ist jetzt immer nach dem Alphabet geordnet, also das ist jetzt nicht unbedingt, also die sind da soweit gleichwertig. Bei den komplizierten Harnwegsinfektionen, da bist du mit deinem Onazid schon wieder ganz, ganz gut. Also Amoxiclavulan zum Beispiel, Ampicillin, Sulbactan wären typische Vertreter. Da kommt auch wieder unser Ciprofloxacin. Cefotaxim und Ceftriaxon. Es lohnt sich jetzt, glaube ich, nicht, dass ich alle Dosierungen oder ähnliches nenne.
Aber das ist auch so eine spannende Sache, wo man selbst so Leitlinienentwicklung erlebt.
Ja, definitiv.
Weil als ich das Ganze mal ursprünglich gelernt habe, war gerade Ciprobay, also Ciprofloxacin, noch absolut on vogue für alle Harnwegsinfekte. Und das ist halt mittlerweile...
Ich habe jetzt noch ein paar Empfehlungen für Patienten mit Voroperationen und nach Eingriffen, Dauerkatheterpatienten und mit multiresistenten Erregern reingegeben. Ich denke, es lohnt sich nicht, wenn ich die alle vortrage. Aber ein bisschen was zu Urosepsis würde ich gerne noch sagen. Also da immer dran denken, Fokussanierung, also falls ein Abflussbehindernis oder ähnliches ist, den natürlich sanieren lassen. Was hilft einem das? Genau wie bei den Abszessen vorhin, wenn wir oben die ganzen Antibiosen reinlaufen lassen und drin habe ich ein Kollektiv von Bakterien, was noch die Party feiert in dem armen Patienten und dementsprechend Fokussanierung vor der Antibiose und dann zum Beispiel Ceftriaxon oder Cefepime, das Piperacillin, Tazobactam, Cefotaxim, Avibactam, Ceftolozam, Tazobactam oder Imipenem und Meropenem. So, jetzt gibt's das, was ich auch gleich als Codewort reinmachen möchte. Und zwar, jetzt sind da einige Cephalosporine mit drin. Bitte bedenkt die Enterokokkenlücke der Cephalosporine und deswegen ist Enterokokkenlücke mein heutiges Codewort. Enterokokkenlücke mit 4 Ks geschrieben, bitte, damit das funktioniert. Und 4 Es wären es auch noch drin, aber 4 Ks, Enterokokkenlücke, die bitte immer beachten, gerade wenn ich in dem Bereich der Harnwege Antibiosen gebe. Also dementsprechend möchte ich einen Cephalosporin geben, gegebenenfalls mit Ampicillin oder Vancomycin zum Beispiel oder mit Gentamicin kombinieren. Na, und auch bei Pseudomonas-Spezies, wenn ich das schon weiß, kein Cephalosporin der Generation 3a, weil das schon intrinsisch resistent ist. So, jetzt einmal zu der asymptomatischen Bakteriurie. Das heißt, Antibiose ist in den meisten Fällen einfach nicht nötig. Ausnahme bieten hier so ein bisschen, die sind auch schon total schwammiger geworden. Also die Leitlinie ist, die AWMF-Leitlinie ist von 2017 jetzt abgelaufen und die Studienlage ist schon weitergegangen und das heißt, diese Ausnahmen werden immer schwammiger. Im Moment werden noch angegeben die Schwangeren. Es wird angegeben, dass das frühgeburtliche Risiko und das Risiko der Pyelonephritis so hoch wird, sollte ich da die asymptomatische Bakteriurie nicht behandeln. Auch da gibt es schon gegenteilige Studien, die ich auch schon teilweise jetzt hier mit verlinkt habe. Dann bei urologischen Eingriffen davor, um Keime nicht zu verschleppen, das ist auch noch ein Behandlungsgrund für die asymptomatische Bakteriurie. Dann wurde immer noch groß angegeben, Zustand nach Nierentransplantation, weil man Sorge hatte, die Niere würde abgestoßen werden. Auch da zeigen sich Studien schon bei Verzicht auf Antibiose 2 Monate nach der Transplantation keine vermehrte Rate an Abstoßung. Also dementsprechend, da ist halt die Empfehlung immer noch auf Antibiose, aber auch die Studienlage verändert sich da auch soweit. Kinder mit vesikourethralen Reflux, aber auch da am besten Absprache mit dem behandelnden Pädiater. Jetzt kommen wir auf die Schwangerschaft. Das heißt, da ist ja besondere Vorsicht mit der Antibiotika-Ausfall. Also dementsprechend kann ich mich nicht an diese normalen Leitlinien dort halten. Es gibt, also wie gesagt, die Risiken der Pyelonephritis oder Frühgeburtlichkeit, die wir ein bisschen besorgt sind, woraufhin wahrscheinlich auch eher vermehrt mal eine Antibiose verschrieben wird. Da nutzen wir vor allen Dingen sowas wie Penicillin-Derivate, Cephalosporine und Phosphomycin. Was gefährlich sein könnte, wäre das Trimethoprim, weil das im ersten Trimester natürlich als Folsäure-Antagonist handelt und dementsprechend Neuralrohrdefekte oder ähnliches auslösen könnte. Also das bitte nicht geben. Und das Nitrofurantoin nicht im dritten Trimester, weil das ein Risiko für eine neonatale Hämolyse machen kann. Also diese beiden, Trimethoprim und Nitrofurantoin, Vorsicht, Kave, lieber bleiben lassen. Ansonsten hilft uns dann natürlich auch Embryotox immer ganz gut weiter. Aber man kann auch präventiv natürlich einhergehen. Also dementsprechend viele Studien sagen auch, die Trinkmenge einfach generell erhöhen und zum Beispiel Wasser lassen nach dem Geschlechtsverkehr ist besonders sinnvoll. Immer die Indikation für Harnwegskatheter überprüfen, das geht wieder der Ausruf an uns alle im Krankenhaus, Tätigkeiten, dementsprechend Liegedauer dokumentieren. Und gegebenenfalls entfernen pro Tag Liegedauer, erhöht sich das Risiko einer Bakteriurie um 3-10%. Also habe ich 10 Tage den Katheter drin, zack, haben wir 100% Bakteriurie nach der Statistik. Cranberry-Prophylaxe, da ging es immer so ein bisschen hin und her, hilft es oder hilft es nicht. Die letzte Studienlage sagt wieder, es hilft und auch im Vergleich zu anderen sei es wohl relativ gut. Bei Peri- und postmenopausalen Patienten ist auch eine vaginale Östrogentherapie als Behandlung sehr, sehr sinnvoll. Auch als Rezidivprophylaxe, orale Östrogeneinnahme hilft dann nicht so richtig, aber auch damit kann man die Barrierefunktion verbessern und dementsprechend das immer im Hinterkopf haben. Und habe ich die Patientin dazu, irgendwas zwischen 50 und 60 mit auch rezidivierenden Harnwegsinfekten, gerne mal auch an die vaginale Östrogentherapie denken, als Creme, Vaginalzäpfchen oder ähnliches. Dann kann ich auch, das sollte man auch vor allem jüngeren Patienten anbieten, die rezidivierende Zystitis mit so einem Immunprophylaktikum, zum Beispiel dieser Strovac-Impfung, anzubieten. Das ist ein inaktivierter Enterobakterien-Impfstoff, der dreimal injiziert wird in wöchentlichen Abständen. Auch das ist eine Möglichkeit, das Ganze zu behandeln. Und es gibt diverse Phytotherapeutika, die ich auch mal mit aufgeschrieben habe, wo jetzt auch die Studienlage so relativ gut gewesen ist. So, jetzt kommen wir mal zurück auf unsere beiden Patientinnen. Einerseits die 21-jährige junge Frau, die in die Notaufnahme kommt, brennen beim Wasserlassen, 20 Mal täglich Urinmengen und Druckschmerz oberhalb der Symphyse. Was würdet ihr mit der machen? Was wird die eine Antibiose von euch kriegen?
Sie hat Symptome und wenn sie auch noch einen Nachweis hat,
ja,
dann ja.
Genau, oder? Also der wäre toll für so eine Phosphomycin-Einmalgabe oder ähnliches. Wäre die, glaube ich, ganz glücklich mit oder halt auch in Absprache mit ihr zu besprechen. Aufgrund der schnellen, also Spontanheilungsrate zum Beispiel, das mit ihr zu besprechen mit einem NSAR und viel Flüssigkeit, je nachdem, wie es ihr geht, aber halt auch mit Aufklärung.
Also konnte ich jetzt gerade sagen, was ich wollte?
Das wäre beides richtig gewesen, also. Muss man gucken, es gibt ja welche, die fordern sich unbedingt sowas ein, weil sie es brauchen, aber bei vielen, wie gesagt, 30-50% Spontanheilungsrate und wenn sie darauf zugänglich ist, kann man das natürlich auch probieren. Dann unsere zweite Patientin, die 84-jährige Altenheimbewohnerin, die eigentlich wegen dem Oberarm da gewesen ist, hat gar keine Befunde und hat jetzt aber so ein 10 hoch 3 Syphurin mitgebracht.
Also wenn die sonst keine Risikofaktoren hat, irgendwie wie ein schlechter
Diabetes. Also ich werde das als asymptomatische Bakteriurie, der geht's gut, die hat keine erhöhten Infektwerte, die ist nicht völlig delirant oder irgendwas ähnliches. Das heißt, das würde ich einfach so hinnehmen, ignorieren und hoffen, dass das nächste Mal nicht irgendwie wieder so ein Urin abgenommen wird, ohne die Symptome dafür zu haben. Nur einfach, weil jemand stationär aufgenommen wird, muss nicht unbedingt eine Urinkultur angelegt werden. Also den würde ich werten als asymptomatische Bakteriurie und keine Antibiose starten. Also kommen wir auch schon zu den Punchlines. Typische Anamnese und Symptomatik ist eigentlich ausreichend, die Diagnose zu stellen. Dann habe ich die Möglichkeit, eine Antibiose zu starten oder tatsächlich auf die Spontanheilung zu hoffen. Wie gesagt, 30-50% der unkomplizierten Harnwegsinfektionen sind selbstlimitierend, muss nicht unbedingt sein. Keine Antibiose bei asymptomatischer Bakterie, Ausnahmen beachten. Im Moment ist die Studienlage da noch nicht komplett ausgereift und die Empfehlungen sind halt noch da. Blase ist nicht steril, damit muss man irgendwann mal aufhören. Und eine positive Urinkultur ist kein Behandlungszwang. Dann sollte man natürlich die aktuellen Empfehlungen kennen. Ich hoffe, es werden hier wahrscheinlich bald mal wieder aktuelle rausgegeben. Dann werde ich den Artikel auch mal ein bisschen überarbeiten. Und man sollte auch so ein bisschen seine lokale Resistenzstatistiken kennen, was bei einem so kreucht und fleucht, dass man da gezielt arbeiten kann. Fluorchinolone, wie sowas wie Ciprofloxacin, Levofloxacin, sind keine erste Wahlmedikamente bei unkomplizierten Harnwegsinfekt. Genauso wenig wie auch zum Beispiel Nitrofurantoin in der Urosepsis auch unangebracht wäre. Ja. Das wäre das, was ich euch heute mitbringen wollte.
Super.
Kann ich ja noch einmal, Codewort kann ich ja noch einmal wiederholen, ist die Enterokokkenlücke der Cephalosporine, ne? Mit 4 Ks geschrieben. Die bitte beachten.
Vielen, vielen Dank. Ich habe heute super viel gelernt. Also ich war jetzt ja wirklich nur passiver Zuhörer und blöder Kommentargeber.
Du warst aktiver Zuhörer, würde ich sagen, ne?
Okay, ja. Insofern schon. Aber habe sowohl bei Johannes als auch bei Paula als auch bei dir viel gelernt. Wobei mir Ines Thema am meisten aus der Seele sprach, weil ich da auch immer denke, müssen wir jetzt wirklich da gleich draufhauen. Genau. Aber super spannend. Hat wieder richtig viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann kennt ihr das Prozedere, was jetzt von mir kommt. Bewertet uns auf iTunes, Spotify, wo auch immer. Werft uns mit Herzchen zu. Wenn es euch besonders gut gefallen hat, schmeißt uns was in den Hut. Das macht ihr am besten über unseren Förderbutton auf unserer Homepage, PayPal-Link und was immer ihr für richtig haltet. Wenn ihr die CME-Punkte haben wollt, dann habt ihr hoffentlich die 4 wunderbaren Codewörter mitgeschrieben. Und packt die in unser CME-Formular auf unserer Homepage und bekommt dafür entweder eine Teilnahmebescheinigung oder CME-Punkte für das ärztliche Personal. Und ja, wenn ihr die CME-Punkte haben wollt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns was in den Hut schmeißt. Ja, wenn ihr Kommentare habt, dann schreibt ihr uns bitte über Twitter, Facebook oder auf unserer Homepage. Und Johannes ist auch bei TikTok und bei Instagram sind wir auch. Und ich glaube, damit sind wir am Ende.
Mir fällt auch nichts mehr ein. War wieder schön mit euch.
Es hat mir richtig Spaß gemacht. Wer von euch beiden übernimmt Johannes' Part, der mittlerweile schon beim Nachtdienst ist?
Paula darf nochmal. Ja, du hast das letzte Mal so schön gemacht.
Ich darf noch mal, das ist ja schön.
Ich sage einfach so, tschüss.
Okay, dann schließen wir mit Pin-Up Dogs, Don't Panic.
Und immer zuerst den eigenen
tschüss.
Tschüss.
Und last but not least noch etwas Lob. Auch das freut uns natürlich ganz besonders, weil wir einfach großartige Menschen sind. Vielen Dank fürs Hören.
Hallo Dana, was ich dir die ganze Zeit schon sagen wollte, ist, dass ich mal Kollegen gefragt habe, mit was sie sich so weiter fortbilden. Und da wurde mir von zweien direkt ohne Nachfrage euer Podcast empfohlen. Das eine ist super nette Kollegin, die Frau vom Oberarzt. Die haben drei Kinder zu Hause und die findet den absolut super. Und das andere ist ein Kollege, der ist schon Internist und macht jetzt noch seinen Anästhesisten, hat auch Kinder zu Hause, eine lange Fahrtstrecke und der ist auch total begeistert. Ja, genau, ich wollte es einfach nur mal kurz weiterleiten und ja, weiter so und ganz liebe Grüße. Bis dann.